Mina, isst du überhaupt Fleisch? Und wenn ja, wie viel und welches Fleisch?
Ich esse nicht so viel Fleisch, weil ich das auch nicht so gut finde, genauso wie meine Mama und meine Schwestern auch nicht immer so Heißhunger und so auf Fleisch haben. Linus, isst du denn Fleisch?
Also ich esse ab und zu Fleisch und das auch nur von Biohöfen, wo die Tiere auch ein schönes und langes Leben hatten. Mohammed, isst du denn Fleisch?
Ich esse sogar ziemlich gerne Fleisch. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich viel Fleisch esse. Ich bin Moslem und ja, Schweinefleisch esse ich gar nicht.
Das allermeiste Fleisch, das wir essen, stammt von Tieren aus der Massentierhaltung. Was aber bedeutet es, wenn Tiere mit Tausenden von Artgenossen in riesigen Ställen aufwachsen? Um das herauszufinden, fahren Mina, Mohammed, Linus und ich ins Münsterland nach Borkhorst. Denn dort hat der Landwirt Günther Schulze-Düding gerade von einer Brüterei 120.000 frisch geschlüpfte Küken erhalten. Doch bevor wir einen der Ställe betreten, müssen wir durch einen Vorraum. An einer Wand hängen mehrere technische Geräte.
Ich sehe so piepende Dinger. Nee, ich kann die nicht so gut beschreiben, aber was ist das?
Das hast du ganz richtig beobachtet. Das sind alles einzelne Computer. Wir haben zuerst hier einen Klimacomputer. Ihr seht hier die Temperatur, 31,9 Grad. Das ist eine relativ hohe Temperatur, aber die Küken sind sehr wärmeliebend. Und deswegen fangen wir mit 35 Grad an und jeden Tag wird es ein bisschen weniger.
Der Landwirt zeigt uns auch den Wagencomputer, der das Gewicht der Tiere erfasst, den Futtercomputer und die Kühlungsanlage. Bevor es nun in den Stall geht, möchte Mina gern wissen,
wie viele Küken werden wir denn genau sehen?
In diesem Stall befinden sich 40.500 Küken. Das hört sich viel an, ist vielleicht auch viel, aber ihr zählt sie ja nicht nach. Ne? Nein, aber wir gehen mal gucken.
Also wir sind gerade hier in diesen Kükenraum gekommen und dieser Raum ist ziemlich groß, also sehr groß.
Der Stall ist genau
90 Meter lang und 20 Meter breit.
90 Meter? Das ist so lang wie ein Fußballfeld. Unglaublich. Doch noch mehr staunen wir über die 40.000 Küken. Wie ein gelber, flauschiger Teppich bewegen sie sich über den Boden.
Entweder rennen sie rum, legen sich hin oder springen dann auf und rennen dann weiter, wenn jemand kommt.
Linus hat trotzdem eines der Küken erwischt. Vorsichtig setzt er es auf seine Handfläche.
Ein Küken und es ist so süß. Und es ist ganz warm.
Mohammed hat inzwischen mehrere schlanke Plastikrohre entdeckt, die dicht über dem Stallboden verlaufen. Vor ihnen drängeln sich Tausende von Küken, um zu trinken und zu fressen.
Die Küken, die fressen ja auch hier überall und hier steht ja auch überall Futter. Aber was ist, wenn das Futter leer ist?
Das ist ganz einfach. Ich zeige euch das mal da vorne am besten an dem Futterbehälter. Da müssen wir mal eben rübergehen. Mohammed, guck mal hier. An diesem Futterbehälter ist ein Sensor. Wenn der leer wird, der Futterbehälter, ich simuliere das mal, indem ich das Futter wegkratze. Jetzt ist der Behälter leer und jetzt stellt der Futtercomputer die Schnecken an und es wird sofort nachgefüttert. Ist vollautomatisch.
Das energiereiche Futter sorgt dafür, dass die Tiere schon in 3,5 Wochen geschlachtet werden können. Dann wiegen sie etwa 1600 Gramm. Mina möchte deshalb wissen,
wie viel nehmen die kleinen Küken pro Tag zu?
Die kleinen Küken nehmen im Moment zwischen 15 und 25 Gramm zu und das wird dann immer mehr und steigert sich bis auf 100 Gramm pro Tag.
Das ist ungefähr so, als würde ein erwachsener Mensch mehrere Kilo am Tag zunehmen. Im Moment haben die Küken im Stall noch viel Platz. Doch mit jedem Tag, den sie an Gewicht zunehmen, wird es enger für sie.
Natürlich ist das so, dass wir gesetzliche Grenzen haben. Die liegen im Moment bei 39 Kilo pro Quadratmeter.
Das bedeutet, dass sich 23 oder 24 Tiere schon bald einen Quadratmeter teilen. Jedes Huhn hat dann etwa 20 mal 20 Zentimeter Platz. Das ist weniger als die Fläche eines DIN A4-Blattes. Wir haben den Stall wieder verlassen und stehen nun draußen auf dem Hofe einem eingezäunten Hühnerstall, wo ein Hahn und einige Hennen herumlaufen. Mohammed möchte von Günther Schulze-Düding nun gern wissen.
Würdest du selber die Tiere anders halten, also dich von der Massentierhaltung verabschieden, wenn die Verbraucher, also zum Beispiel wir, bereit wären, mehr Geld für Fleisch auszugeben?
Wo jetzt genau die Grenze ist, dass Tiere sich wohler fühlen als hier, ich kann das nicht beurteilen. Ich vermute auch, dass sie, wenn nur 20.000 in unserem Stall wären, sich vielleicht dann wohler fühlen. Ist für mich wirtschaftlich aber nicht darstellbar. Wenn deine Eltern demnächst ins Geschäft gehen und sagen, ich möchte gerne Fleisch haben aus einem Bestand, wo die Hälfte Tiere gehalten werden und bezahle dafür einfach auch mehr Geld, dann wird irgendwann die Nachfrage so groß sein nach solchen Tieren, dass auch wir unseren Betrieb natürlich umstellen.
Paderborn ist eine alte Bischofsstadt. In der Nähe des gewaltigen Doms, dessen Glocken ihr gerade hört, lebt der berühmte Theologe und Schriftsteller Eugen Drewermann. Immer wieder äußert er sich kritisch zu theologischen, aber auch zu vielen anderen Fragen unseres Lebens und unserer Zeit. Auch unseren Umgang mit Nutztieren hat er immer wieder kritisiert. Denn Tiere, meint Eugen Drewermann, besitzen genauso wie wir Menschen eine Seele. Falls das so ist, müssen wir da nicht Schweine, Rinder, Kühe und Hühner besser behandeln, als wir es bislang tun? Das und vieles mehr möchten Mina, Mohammed und Linus mit ihm besprechen. Wir treffen Eugen Drewermann in einem Hotel.
Die meisten Menschen in Deutschland essen ja Fleisch. Warum finden wir es eigentlich so normal, Fleisch zu essen?
Das hat eine unglaublich lange Geschichte. Wir Menschen haben Jahrhunderttausende, das ist ein Zeitraum, den wir uns kaum vorstellen können, vor allem auf der Nordhalbkugel der Erde, unter eiszeitlichen Bedingungen gelebt. Man hatte keinen Garten, man hatte keine Tomaten, keine Gurken, gab es alles nicht. Aber man konnte leben von Fleisch und die Jäger waren die Grundlage des Lebens. Da haben wir uns gewöhnt an Fleischnahrung. Erst seit ungefähr 5.000, 6.000 Jahren ist der Ackerbau so tragfähig geworden, dass man auch von Pflanzen wirklich leben kann. Wir sind keine Jäger mehr. Amerikanische Trapper, die Rinderherden über die Prärie jagen, haben anders gelebt. Indianer, Büffeljäger, mussten anders leben. Aber diese Völker haben fast immer Schuldgefühle, wenn sie Tiere töten. Und man bittet dann den Geist der Tiere um Vergebung, dass man das tun muss.
Heutzutage essen ja die allermeisten Menschen in Deutschland Fleisch, das aus der Massentierhaltung kommt. Was ist Ihrer Meinung nach daran so schlimm, dass viele Millionen Tiere in diesen riesigen Ställen leben?
In den 50er Jahren kann ich mich erinnern, dass das ganz selten war, dass Leute Fleisch aßen. Fleisch war viel zu teuer, um es jeden Tag zu essen wie heute. Und man hatte Respekt vor den Tieren. Man hielt sie in den eigenen Ställen und jedes Tier hatte einen Namen. Die Kuh hatte einen Namen, so wie euer Kätzchen oder der Hund. Man hat eine persönliche Beziehung dazu. Jetzt sperren wir die Tiere ein zu Tausenden, Hunderttausende. Das ist nur noch Material zum Eierlegen und zum Fleisch abgeben. Und dass wir die Tiere heute so quälen, in großen Anstalten, hat damit zu tun, dass alles billiger wird. Es dient nur der Preisverbilligung.
Wer könnte das denn ändern, dass die Tiere so artgerecht gehalten werden können? Letztendlich ist es ja unsere Schuld, weil die meisten Menschen halt dieses Billigzeug kaufen.
Da hast du völlig recht. Wir können als Käufer an der Ladentheke eine Menge machen. Aber ich wäre dafür, dass man Tiere überhaupt nicht in dem Sinn vernutzt, sondern ihnen die Chance gibt, im Zusammenhang mit den Menschen so zu leben, dass sie glücklich sind. Wir geben ja den Tieren auch eine ganze Menge. Sie müssten sonst Angst haben, zum Beispiel vor Beutegreifern. In der Obhut der Menschen können sie in Ruhe leben. Sonst müssten sie dauernd nach Nahrung suchen und mitunter in den Wintertagen könnte das sehr knapp werden. Insofern könnte ich sogar denken, es ist ein gewisses Gleichgewicht. Wir geben den Tieren etwas und am Ende geben sie uns ein Stück der Nahrung. Man könnte es so als fairen Kompromiss auffassen. Aber dann ist es immer noch nicht möglich, in der Massentierhaltung in dieser Art mit Tieren zu verfahren.
Aber das Problem bei der Massentierhaltung, wenn irgendwer das mal angefangen hat, dann ist zu wenig Geld da, um das zu verbessern.
Wir müssen da umdenken, das ist ganz klar. Und deshalb bin ich froh, dass ihr so kritisch schon darüber denkt. Ich würde hoffen, es wächst mal eine Generation heran, in der ihr mit eurer Meinung euch ein Stück durchsetzt. Dann ändert sich die Welt. Ich glaube, an der Art, wie wir mit Tieren umgehen, zeigt sich auch, wie wir mit Menschen umgehen.
Wenn ihr eure Groß- oder Urgroßeltern mal fragt, wie häufig sie als Kinder Fleisch gegessen haben, werden sicherlich viele von ihnen antworten, einmal in der Woche. Denn Fleisch war früher teuer. Doch die Bauernhöfe waren auch viel kleiner als heute. Viele Bauern besaßen oft nicht mehr als 7 Kühe, 20 Schweine, eine Schar Hühner, ein paar Enten und Gänse. Womit hängt es zusammen, dass wir heute so häufig Fleisch essen? Vielleicht immer noch mit der Größe der Bauernhöfe und der Art und Weise, wie dort Tiere gehalten werden? Um das herauszufinden, besuchen wir in Lahr im Münsterland einen Biohof. Die Bäuerin Maria Böning führt Mina, Muhammad, Linus und mich durch ihr altes Bauernhaus in einen Stall.
Wir sind hier gerade in einem Schweinestall und auf dem Boden ist halt ganz viel Stroh und da sind halt Säulen und da rubbeln die Schweine sich halt manchmal so dran und betreiben Hautpflege.
Das ist jetzt ein ganz großes Rechteck hier, der Stall, und da haben die richtig Platz.
Maria Böning nickt.
In dem großen Stall sind jetzt 25 Schweine. In einem konventionellen Stall werden da ungefähr 100 Schweine drin.
Also man sieht das ja auch, die rennen hier ziemlich wild herum. Die Schweine sind auch ziemlich neugierig, also die schnüffeln überall rum.
Zum Beispiel an unserem Mikrofon. Das Schwein, das gerade daran so ausgiebig schnuppert, ist ein buntes Bentheimer Landschwein. Diese alte Rasse wurde wahrscheinlich vor mehr als 150 Jahren zum ersten Mal gezüchtet. Die bunten Bentheimer haben also nichts mit den heutigen Hochleistungsschweinen zu tun, die schnell wachsen, damit sie schnell geschlachtet werden können. Und auch äußerlich sehen sie ungewöhnlich aus.
Die sind ziemlich rosa und haben schwarze Flecken, also so wie ein kleiner Teller zum Beispiel. Und die Ohren, die hängen so runter.
Aber gibt es noch irgendeine andere Besonderheiten?
Möchte Linus von Maria Böning wissen.
Auf alle Fälle, das ist das Fleisch. Weil das Fleisch ist fetter wie bei den normalen Schweinen. Also wir haben bestimmt so 4 bis 5 Zentimeter Speckkante dran. Deswegen können die auch im Winter gut draußen bleiben. Und das Fleisch ist sehr schön marmoriert. Das heißt, ist schön mit Fett durchzogen und deswegen schmeckt das Fleisch so gut.
Obwohl es so gut schmeckt, wollten die Menschen es trotzdem irgendwann nicht mehr essen. Das ging so weit, dass die bunten Bentheimer heute sogar vom Aussterben bedroht sind. Maria Böning erzählt, wie es dazu kam.
Nach dem Krieg brauchten die Leute ja ganz viel Fett. Die brauchten viel Fleisch, um alles wieder aufzubauen hier in Deutschland. Und mit dem Wohlstand kam auch dann auf, dass die Leute gesagt haben, na, so fett wollen wir nicht mehr. Mager, mager war dann die Devise. Und deswegen ist das immer mehr verdrängt worden, weil es wurde nicht mehr nachgefragt.
Doch Bäuerinnen wie Maria Böning sorgen zum Glück dafür, dass es die bunten Bentheimer immer noch gibt. Maria Bünings Bauernhof ist ein Biohof. Das bedeutet, Die Bäuerin muss sich an strenge Vorgaben halten und dafür sorgen, dass die Tiere artgerecht leben können.
Wo kommen die Unterschiede an der Aufzucht her? Also manche Tiere werden ja anders gehalten, nicht so gut, wie sie es jetzt hier haben, die Schweine.
Also wir schneiden keine Schwänze ab. Wir kastrieren die männlichen Tiere nur mit Betäubung. Wir schleifen auch keine Zähne ab, was bei den konventionellen Bauern oft gemacht wird.
Die bunten Bentheimer fressen auch nur das Biofutter, das Maria Bühning auf ihrem Hof selbst anbaut. Es trägt auch dazu bei, dass die Schweine ganz gemächlich wachsen. Die bunten Bentheimer sind etwa ein Jahr alt, wenn sie geschlachtet werden. Doppelt so alt also wie ihre Artgenossen aus der Massentierhaltung. Mohammed möchte von Maria Bühning nun gern wissen:
Wie hoch ist denn die Nachfrage an dem Biofleisch?
Gott sei Dank ist die Nachfrage auch gestiegen. Aber trotzdem, sage ich jetzt mal, von der Bevölkerung her, liegen wir ungefähr bei 5-6% von Kunden, die so ein Fleisch kaufen. Das ist immer noch zu wenig.
Dass nicht mehr Menschen Biofleisch kaufen, liegt am Preis. Und auch das Fleisch der bunten Bentheimer ist teurer als das Fleisch von Schweinen aus der Massentierhaltung. Aber immerhin wissen wir jetzt, woran das liegt. Nämlich an der langen Zeit, die die bunten Bentheimer brauchen, um zu wachsen, am Platz, den sie haben, und an dem Futter, das sie bekommen. Zum Schluss unseres Besuches stellt Linus noch eine uns allen wichtige Frage.
Warum ist es wichtig, Tiere artgerecht zu halten?
Es gibt in England einen Verein, der versucht hat, herauszufinden, wie das im Verhältnis zum Menschen steht. Und die haben zum Beispiel einen Hühnerkäfig, wo normalerweise 5 Hühner drin sind, genommen und haben ihn maßstabgerecht für den Menschen gebaut. Und sie wollten einer Person 10.000 Pfund zahlen, wenn eine Person es eine Woche in diesem Käfig aushält. Was meinst du, wie viele Personen es geschafft haben?
Gar keine.
Ich würde auch sagen, gar keine oder wenn überhaupt nur eine.
2.
Es hat keine ausgehalten. Alle haben nach 2-3 Tagen abgebrochen, weil sie es einfach nicht ausgehalten haben. Das Tier ist ja auch ein Geschöpf. Und man sollte mit solchen Geschöpfen auch ordentlich umgehen.
Fleisch gehört zu unseren liebsten Lebensmitteln. 60 Kilo verzehrt durchschnittlich jeder Deutsche im Jahr. Doch unser großer Appetit auf Fleisch bekommt unserer Umwelt ganz und gar nicht gut. Wir wollen erfahren, warum das so ist. Deshalb verabreden sich Mohammed und Linus mit Tanja Dräger. Denn sie arbeitet in Berlin für eine der größten Umwelt- und Naturschutzorganisationen der Welt, den WWF, den World Wild Fund for Nature.
Was ist denn jetzt eigentlich daran so schlimm, so viel Fleisch zu essen?
Man könnte ja sagen, okay, aus gesundheitlichen Gründen sollte ich vielleicht weniger essen, aber was ist mit Umwelt und mit Klima? Weil wenn man Fleisch erzeugen will, braucht man sehr viel Energie, sehr viel Wasser, sehr viel landwirtschaftliche Fläche. Denn wenn wir ein Tier großziehen, dann brauchen wir ja Futter, das müssen wir anbauen. Und fast 70%, also weit über die Hälfte unserer landwirtschaftlichen Fläche, benutzen wir nur für den Anbau an Futtermitteln. Und wenn wir jetzt immer mehr werden auf der Erde und immer mehr Fleisch nachfragen, dann ist die Frage, wo kommt die Fläche dann her? Und dann, und das sehen wir ja schon seit Jahren, werden ganz wertvolle Lebensräume vernichtet. Die brasilianische Savanne zum Beispiel oder der tropische Regenwald, um daraus dann Ackerfläche zu machen, um Futtermittel anzubauen, um das dann hier an unsere Tiere zu verfüttern.
Müssen wir denn Vegetarier werden, um unsere Welt nicht zu belasten?
Das muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber jeder Biss in Richtung ein bisschen weniger Fleisch ist ein ganz, ganz wertvoller Beitrag zum Klimaschutz, zum Umweltschutz, weil wenn wir pflanzliche Lebensmittel essen, brauchen wir weniger Energie, weniger Fläche, weniger Wasser und schaden so auch weniger der Umwelt.
Wenn wir also Fleisch essen wollen, aber gleichzeitig unsere Umwelt nicht so belasten wollen, wie viel Fleisch dürften wir dann essen?
Wir haben uns das auch gefragt und wir haben einen Wissenschaftler beauftragt, das mal durchzurechnen. Und dann kamen wir dann umgerechnet auf einen Fleischkonsum von maximal 350 Gramm pro Woche. Das ist so, wie die Deutsche Gesellschaft der Ernährung eigentlich auch empfiehlt, dass man eben so zwischen 300 und 600 Gramm essen sollte. Das heißt dann zwei kleine Schnitzel eventuell und ein bisschen Wurst dazu.
Abgesehen mal davon, dass wir selber vielleicht weniger Fleisch essen, was können denn wir Kinder tun, um dabei zu helfen, dass der Fleischkonsum verringert wird?
Am besten ist es natürlich immer zu versuchen, ganz viele Leute dazu zu bewegen, mal drüber nachzudenken. Aber oft ist es ja so, dass viele gar nicht so richtig vielleicht zuhören wollen, wenn es so um Probleme geht. Und um das zu vermeiden, kann man ja auch gucken, lass uns doch mal vielleicht in der Klasse oder in der Schule einen Wettbewerb starten. Wer kennt das beste vegetarische Rezept oder das beste vegane Rezept? Ich sehe das häufig so, dass viele denken, wenn ich auf Fleisch verzichte, dann wird das ja so eintönig und fade, mein Essen. Aber das muss überhaupt nicht sein. Es gibt so viele Köstlichkeiten, wenn man sich nur traut, auch mal andere Dinge auszuprobieren. Mal Algen ausprobieren, mal Lupine, mal Linsen. Was kann man daraus alles Schönes machen und andere für diese Aktion zu begeistern? Das fände ich zum Beispiel total schön.